Manchmal sieht man auf Autos hinten drauf so einen Aufkleber, Max an Bord oder Sophie an Bord. Bin mir nicht sicher, wofür man solche Aufkleber da überhaupt drauf macht, was das für einen Sinn macht. Ich denke mir dann meistens, eigentlich wäre es doch sinnvoller, diesen Aufkleber vorne in die Windschutzscheibe zu pappen. Dann wird der Fahrer ständig daran erinnert, dass er nicht allein im Auto ist, sondern dass seine Kinder hinten drin sitzen, dass er entsprechend vorsichtig und verantwortungsvoll fahren soll. Wenn ich das Ganze übertrage jetzt auf die geistliche Ebene, dann sagt die Heilige Schrift, Christen sind Menschen, wo Jesus an Bord ist. Jesus on board. Aber das vergessen wir ständig. Der Aufkleber Christus an Bord, der ist vielleicht nur irgendwo drauf, hinten am Heck, weit hinten in deinem Leben, in deinem Lebensauto. Aber Einfluss auf deinen Fahrstil oder auf deinen Lebensstil hat dieser Aufkleber vielleicht schon lange nicht mehr. Und sofern dieser Aufkleber in deinem Leben überhaupt existiert, wäre es mein Wunsch heute, diesen Aufkleber hinten vom Heck abzukratzen und ihn ganz neu vorne in die Windschutzscheibe in deinem Hirnkastel zu pappen. Jesus an Bord. Was bedeutet es im Leben, mit Jesus unterwegs zu sein? Diese Frage soll die Predigt heute durchziehen. Was bedeutet es für dein Leben, mit Jesus unterwegs zu sein? Und hier möchte ich im Markus-Evangelium weitermachen und Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41 lesen. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiffe war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Was bedeutet es im Leben, mit Jesus unterwegs zu sein? Mein erstes Stichwort aus diesem Text lautet einsteigen. Einsteigen. Hier heißt es in Vers 35, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren ans jenseitige Ufer. Also Jesus fordert seine Jünger selber auf und sagt, steigt ein. Wer da noch genau mit dem Boot war, das wissen wir nicht genau. Das steht nicht hier im Text. Aber nach Markus heißt es, dass noch andere weitere kleinere Boote mit ihm mitfuhren. Und Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Und das ist doch verwunderlich, oder? Da ist es Abend und Jesus will hinüber ans jenseitige Ufer. Und das ist meines Erachtens erstaunlich. Am anderen Ufer, da liegt das Land der Gerasener oder der Gadarener. Und es war ein unwirtliches, ein unbequemes Land. Es war ein Land der Schweinehirten, kultisch verunreinigt. Und überhaupt jetzt am Abend noch, wenn sie dann dort drüben ankommen, dann ist es Nacht. Wo sollen sie schlafen? Und das Erste, lesen wir dann in Kapitel 5, was ihnen bei der Ankunft begegnet, ist ein Mensch mit einem unreinen Geist, der in den Gräbern haust und sich auf sie stürzt. Ja super, hurra, lasst uns hinüberfahren. Wenn wir das wieder übertragen auf uns, dann heißt es, das Leben mit Jesus ist kein bequemes und kein nettes Leben. Falls du jemals der Meinung warst, wenn du dich auf ein Leben mit Jesus einlässt, dass dieses Leben ein ruhiges, ein sicheres und ein nettes Leben ist, dann soll dich diese Predigt und dieser Text heute Morgen von deinem Irrglauben befreien. Jesus sagt einsteigen. Und einsteigen bedeutet etwas wagen, etwas riskieren. Einsteigen bedeutet das sichere Ufer verlassen. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium, da lesen wir, wie Jesus kurz bevor er in das Boot steigt, noch mit zwei Männern redet. Und die stehen so dabei in dem Moment, wo Jesus den Auftrag gibt, ins Boot zu steigen und hinüberzufahren. Und der erste von diesen beiden Männern war ein Schriftgelehrter. Das lesen wir, wer mitlesen möchte, in Matthäus Kapitel 8, Vers 18. Matthäus 8, Vers 18. Da heißt es, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, da befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus sagt, willst du mir nachfolgen? Gut, das kannst du jetzt gleich praktisch umsetzen. Komm mit ins Schiff, wir fahren hinüber ins Land der Gadarener. Und eines kann ich dir versprechen, die Füchse und die Vögel, die werden ruhiger schlafen heute Nacht wie du. So sieht meine Nachfolge aus. Und von dem Zweiten, der Jesus anspricht, heißt es dann in Vers 21, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das heißt, wenn du mir nachfolgst, dann muss das auch die allerhöchste Priorität sein in deinem Leben. Und dahinter kommt lange, lange erstmal gar nichts. Wärst du eingestiegen? Manchmal bete ich, Herr Jesus, führe mich. Führe mich, wie du willst, so bete ich, gell? Aber oft gebrauche ich diese Worte genauso wie der Schriftgelehrte hier an dieser Stelle. Der sagt, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du willst. Ich sag's oft so dahin, aber ich mein's dann nicht wirklich konsequent, bis ins Innerste. Ich sag, Herr, führe mich, aber im Hintergedanken denke ich, Herr, führe mich aber deine bequemen und ruhigen, geruhsamen Wege. Ich glaube, das ist echt ein Dilemma heute in unserer Christenheit. Das ist ein Dilemma in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Wir haben es uns so schön und so nett eingerichtet. Und dann beten wir, Herr, führe uns. Wir sagen, Herr, wir wollen dir nachfolgen, aber gleichzeitig bleiben wir am sicheren Ufer. Wir beten, Herr, führe uns, und dann legen wir die Hände in den Schoß und die Füße auf den Tisch und schalten den Fernseher ein. Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Jesus führte seine Jünger nicht in die netten Parkanlagen zum Spazieren, sondern er führt sie direkt in den Sturm, er führt sie direkt zu den Besessenen, er führt sie direkt zu den Aussätzigen, auf den Friedhof, wo der Lazarus schon 4 Tage liegt und stinkt. Und zuletzt führt er sie in den Garten Gethsemane, wo dann alle voller Panik flüchten. So führt Jesus. Das sind nicht gerade bequeme Orte, oder? Und dann lese ich in der Apostelgeschichte weiter, wo Jesus seine Jünger weiter hinführt. Wieder in die Stürme, in die Gefängnisse und so weiter. Die Frage ist, willst du mit Jesus leben? Willst du etwas mit Jesus erleben? Willst du mit ihm unterwegs sein? Wenn du sagst ja, dann sagt Jesus zu dir, einsteigen. Gehen wir heute Abend noch in die Asylantenheime. Oder zum unbequemen Nachbarn. Oder aufs Missionsfeld. Hab's den Fishermen schon öfter, ich glaube immer wieder, aufs Herz gelegt. Und möchte Ihnen das auch immer wieder sagen, wenn ihr einmal Zivildienst machen solltet in eurem Leben, was ich natürlich hoffe, dann nutzt doch die Gelegenheit und geht mal für ein Jahr aufs Missionsfeld nach Afrika, nach Brasilien oder Papua-Neuguinea oder sonst irgendwo hin und sucht euch nicht einen Platz aus, wo ihr ruhige Kugel schieben könnt. Sondern wo euer Glaube herausgefordert wird. Und ich bin überzeugt, wenn eure Eltern wirklich wollen, dass ihr im Glauben vorwärts kommt, dann werden sie euch an diesem Punkt nicht festhalten. Das betrifft ja nicht nur Jungs, auch Mädchen können ein soziales Jahr machen. Warum nicht diese Gelegenheiten nutzen und fragen, Herr, kann ich mal wenigstens ein Jahr für dich? Ich persönlich habe in meinem Glaubensleben immer dann die größten und wichtigsten Erfahrungen gemacht, wo ich sicheren Boden verlassen habe. Wenn ich am sicheren Ufer bleibe, dann mache ich diese Erfahrungen nicht. Es ist besser, wenn wir um Jesu Willen lieber jetzt sicheren Boden verlassen, als wie wenn Gott uns später irgendwann mal unseren sicheren Boden unter unseren Füßen wegziehen muss. Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Erstens, einsteigen, etwas wagen. Zweitens, einen Sturm erleben. Das bedeutet, an meine Grenzen kommen. Das ist das nächste, die logische Folge. Und es erhob sich ein großer Sturm, Vers 37, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert's dich nicht, dass wir umkommen? Jesus hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Die Ankunft ist wichtiger als die Überfahrt. Die Ewigkeit ist wichtiger als dieses Leben hier auf dieser Erde. Der Martin Luther sagte einmal, kommt Christus in ein Schiff, dann wird es nicht lange still bleiben. Ein Ungewitter wird sich erheben. Das heißt, kommt Jesus in irgendeine Situation hinein, dann erhebt sich Sturm und Wind und Widerstand. Zum Beispiel, als Jesus als kleines Baby geboren wurde in Bethlehem, da erhebt der König Herodes sich, regt sich auf und lässt unzählige unschuldige Kinder hinrichten. Oder hier im nächsten Kapitel lesen wir, betritt Jesus das Land der Gadarener und sogleich kommt einer auf sie zugerast mit einem dämonischen Geist und ist völlig aufgebracht. Wieder später lesen wir, einen Tag später oder am gleichen Tag noch, als Jesus diesen Dämon austreibt und es bei diesem Mann endlich Frieden gibt, sind die Einwohner der Gadarener völlig aufgebracht und sie vertreiben Jesus und die Jünger von ihrem Land. Nimmst du Christus in dein Lebensschiff, dann rechne damit, dass es nicht ruhig bleibt. Mit Jesus an Bord kann es ungemütlich werden. Ist zumindest das, was die Heilige Schrift sagt. Warum es in unserem Leben oft nicht so ist, Müssen wir uns selber überlegen. Als ich mich mit 21 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe und mich später taufen ließ, da stiegen in meiner Familie, wo ich damals noch lebte, dermaßen die Wogen und die Wellen hoch, dass ich zeitweise wirklich panische Angst hatte, meine Mutter würde sich was antun. Wenn ich nachts von der Spätschicht heimgekommen bin um 10:30, dann habe ich im Keller, in den Kellerräumen mit bangendem Herzen erstmal die Türen aufgemacht, weil ich mir ernsthaft dachte, da könnte jetzt meine Mutter hängen. Und mein Bruder ist zu mir gekommen, hat versucht zu vermitteln, hat gesagt, Schorsch, kannst du das mit dem Glauben der Nächstenliebe vereinbaren, dass du die ganze Familie kaputt machst? Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, läuft da irgendwas falsch? Habe ich da was falsch gemacht? Im Grunde genommen habe ich doch nur Jesus als meinen Herrn angenommen und habe gesagt, ich möchte mit dir leben. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, dass Jesus sagt, auch in Matthäus 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und da habe ich gewusst, eigentlich läuft es ganz richtig in meinem Leben. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff so, dass es sich schon zu füllen begann. Die Jünger im Boot, die merken jetzt, dass es größere und stärkere Mächte gibt als die eigene Kraft. Und sie merken, das kriegen wir selber jetzt nicht mehr in den Griff. Gell? Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass diese Jünger, dass sie in ihrem Leben, bevor sie Jesus kennengelernt haben, bevor sie Jesus nachgefolgt waren, dass sie nie in solche Anfechtungen gekommen sind wie jetzt. Und es kann sein, dass es in deinem Leben auch so war oder auch so sein wird. Vielleicht denkst du ja, oder vielleicht denken manche, mein Leben war bis jetzt schon immer ganz ordentlich, gell? Und wenn ich jetzt Jesus auch noch einlasse in mein Leben, dann wird es noch ordentlicher und noch ruhiger. Aber genau das Gegenteil trifft dann zu. Warum ist es so? Erstens können es Angriffe des Teufels sein. Er will dich wieder abbringen von der Nachfolge Jesu. Er will dich an den Punkt bringen, wo du sagst, aber jetzt wird es mir wirklich zu extrem. Vorher hatte ich es schöner am sicheren Ufer. Spring aus dem Boot und schwimm wieder zurück. Oder zweitens, und dieser Grund ist noch wichtiger, Gott hat damit einen Plan. Er will uns durch solche Stürme an unsere Grenzen bringen, damit wir nicht mehr meinen, ich schaffe das schon irgendwie allein. Vielleicht hast du zeitlebens so gedacht. Vielleicht bist du so erzogen worden, ah, das kriege ich schon hin, das schaffen wir schon. Das ist das Thema von vielen Filmen heute, merke ich, die im Kino so laufen. Vertrau auf dich selbst. Glaub an deine eigene Kraft. Du schaffst es schon. Du bist stark genug und so weiter. Gell? Das ist das Motto dieser Welt. Aber dieses Motto kann Jesus bei seinen Nachfolgern nicht mehr gelten lassen, weil bei ihm ein anderes Motto gilt und es heißt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist jetzt ein Kampf in unserem Kopf. Das eine, ich schaff's, das andere, ohne Jesus kann ich gar nichts tun. Und damit wir diese Einstellung bekommen, dieses Motto von Jesus, lässt er uns in unserem Leben Stürme und Situationen zu, wo wir an den Rand unserer Kraft kommen und einsehen müssen, es geht wirklich nicht. Ich schaff's nicht. Und dann passiert genau das, was uns so wesentlich in unserem Glaubensleben hilft. Wir werden durch unsere Hilflosigkeit gedemütigt. Und wir besinnen uns auf den Herrn allein und wir gehen zu Jesus und wecken ihn auf und sagen, Herr, hilf. Unsere Hilflosigkeit ist seine Gelegenheit. Unsere Stärke schließt seine Hilfe aus. Deswegen sagt Paulus, ich will mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Zuerst die Einsteigen, das sichere Ufer verlassen. Zweitens, Stürme werden kommen. Das heißt, wir kommen an unsere Grenzen. Und das Dritte, die Folge im Glauben wachsen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Im Lukas-Evangelium fragt Jesus an dieser Stelle, wo ist euer Glaube? Habt ihr ihn verlegt? Und damit spricht der Herr Jesus genau das an, worum es geht, um unseren Glauben. Wenn wir das ganze Kapitel von Markus Kapitel 4 zurückschauen, dann sehen wir, wie Jesus an diesem Tag fast nur Gleichnisse erzählt. Ein Gleichnis ums andere, wo es ums Reich Gottes und um den Glauben geht. Der Sämann sät aus. Und manches fällt auf den Boden, auf fruchtbaren Boden, wo Glaube da ist und es wächst auf. Und das nächste Gleichnis, was sagt, ein Bauer, der sät seinen Samen aus und dann gräbt er nicht nach, ob der Same wirklich aufgeht, sondern er geht schlafen und steht wieder auf und Tag und Nacht macht er das in dem Vertrauen, dass es ganz von selbst aufwächst. Und dann ist das kleine Senfkorn, das so klein ist und sich sorgen könnte, ja, wird aus mir schon noch irgendwas? Und er sagt, aus diesem kleinen Selbstkorn Senfkorn reift ein großer, ausgewachsener Baum, ganz selbstverständlich. Und die Jünger haben nachgefragt, diesen Gleichnis, und Jesus hat es ihnen erklärt, und sie haben verstanden. Aber verstanden ist noch nicht umgesetzt. Wir lernen das Vertrauen und den praktischen Glauben offenbar nicht nur allein aus dem Hören von Gottes Wort. Und der Punkt ist der, in der Nachfolge Jesu wirst du nicht vor Stürmen verschont. Aber diese Stürme sind für dich wichtige Lektionen, Prüfungen, an denen du Vertrauen lernst und dann trotz der Stürme und mitten in den Stürmen einen tiefen Frieden in Gott bekommst. Nicht Verschonung von Stürmen, sondern den Frieden in dir selbst in den Stürmen. Und das, glaube ich, ist das, was der Jakobus meint, wenn er in seinem Jakobusbrief schreibt, in Kapitel 1, Vers 2 und 3, meine Brüder, meine Geschwister, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Stürme kommt. Denn diese Stürme bewirken in euch Bewährung eures Glaubens und wiederum Standhaftigkeit. Und weißt du, da will ich gern noch hinwachsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schlucke ein bisschen dabei, weil es gleichzeitig beinhaltet, dass ich bete, Herr, schick mir Stürme. Herr, ich will nicht am sicheren Ufer bleiben. Aber da will ich hinwachsen. Der bewährte Christ ist auch in der größten Not glücklich, weil er weiß, dass Gott genau diese Möglichkeit benutzt, um mir zu helfen. Wenn diese Jünger die Lektion gelernt haben, vielleicht beim nächsten Sturm, steht ja keiner da, aber beim nächsten Sturm denken sie vielleicht, oh, Jesus ist ja noch mit im Boot, er schläft zwar, dann holen sie sich Decken und legen sich Jesus neben Jesus hin und sagen, jetzt schlafen wir auch eine Runde. Schau, Schauen wir noch kurz, was dieser Sturm bei den Jüngern bewirkte. Da heißt es, und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Die Jünger wecken Jesus auf. Ich habe schon mal die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum wecken sie ihn? Was erwarten sie in dem Moment von Jesus? Die meisten, die ich frage, auch Kinder oder so, ja, sie erwarten natürlich, dass Jesus jetzt den Sturm stillt. Steht ja gar nicht da. Ich glaube nicht, dass sie so viel erwarten. Sie sagen, Meister, kümmert es dich nicht, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen. Dass wir umkommen, ist scheinbar schon beschlossene Sache. Sie wecken ihn auf, vielleicht damit er ihnen Trost gibt oder Kraft zum Weiterrudern. Oder dass er sie irgendwie durch den Sturm doch noch durchbringt. Aber was tut der Herr Jesus jetzt? Und die Szene, die stelle ich mir so vor, die hat was vollkommen Schönes. Jesus steht auf aus seinem menschlichen Schlaf. Dort ist er noch ganz Mensch. Und dann stellt er sich ins Boot und gebietet dem Sturm. Und dann ist er ganz Gott. Als Mensch hat er geschlafen, als Gott stillt er den Sturm. Und die Jünger machen die Erfahrung, dass der Herr ihnen nicht nur Kraft gibt und Trost in ihren Situationen, sondern dass Gott so Jesus so mächtig ist, dass er sogar die Situation verändern kann. Er ist der, der alles tun kann, über unser Bitten und über unser Denken hinaus. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und jetzt geraten sie in eine neue Furcht. Aber das ist eine heilsame Furcht. Da heißt es, und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Sie bekommen eine neue Erkenntnis von Gott und ihre Angst vor der Not und vor den Problemen verwandelt sich in Gottesfurcht. Dahin möchte Gott uns führen. Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Es bedeutet einsteigen, etwas wagen, ein Risiko eingehen, das sichere Ufer hinter sich lassen. Es bedeutet aber auch in Stürme geraten und an die eigenen Grenzen. Aber mit dem Ziel, und es ist das Dritte, es bedeutet, dass wir im Glauben wachsen und reifen. Vielleicht haben sich die Jünger in der Situation erinnert am Psalm 23. Und wenn du uns auch führst durch das Tal der Todesschatten, und sie merken, Mensch, all diese Probleme, all diese großen sind ja nur ein Schatten. Der Schatten des Wolfes kann dich nicht beißen. Und der Schatten des Messers kann dich nicht stechen. Und der Schatten des Todes bringt dich nicht um. Wenn Jesus mit im Boot ist, in deinem Lebensboot, dann ist alles nur noch ein Schatten. Denn Jesus selbst ist das Leben. Ich wünsche mir, dass wir in dem Vertrauen als Gemeinde wachsen. Dass wir irgendwie aus unserer Behäbigkeit rauskommen. Ich wünsche mir natürlich nicht, dass der Herr Stürme über uns schickt, auch wenn sich manches so am Horizont zusammenbraut, wenn ich die politische Situation und wirtschaftliche Lage und all diese Dinge so beobachte. Es kann sein, dass das schneller kommt, als uns lieb ist. Aber wir dürfen oder können auch jetzt schon lernen, das sichere Ufer zu verlassen und die Wege mit Jesus zu gehen. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.